Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Am sonnigen und windreichen Ostermontag kamen mehr als 3/4 des Stroms in Deutschland aus erneuerbaren Quellen, zu einem Großteil aus Windkraftanlagen. Und trotzdem stagniert der Ausbau der Anlagen zurzeit. An Land ist er fast vollkommen zum Erliegen gekommen. Könnte es helfen, die bestehenden Turbinen aufzurüsten, hin zu höheren Leistungen? Damit beschäftigen wir uns später in der Sendung. Außerdem geht es bei uns um die Kooperation von Medizinern und Evolutionsbiologen im Kampf gegen resistente Keime. Und jetzt gleich um eine noch sehr junge Insel, die sich nicht unterkriegen lässt. Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Es geschah in der Nacht zum 14. November 1963 vor der Küste von Island. Plötzlich stank es nach Schwefel. Und im Morgengrauen machte die Mannschaft eines Fischkutters in der Ferne eine Rauchwolke aus. An dieser Stelle war unter dem Meer ein Vulkan ausgebrochen. Eine neue Insel sollte dort entstehen, Surtsey. Und seit diesem Morgen steht das Eiland unter wissenschaftlicher Beobachtung. Daher können die Fachleute nun auch erklären, warum es noch immer existiert. Denn eigentlich sind solche Vulkaninseln sehr vergängliche Gebilde. Dagmar Röhrlich weiß mehr darüber.
Surtsey begann wie alle Vulkaninseln im Grunde als ein Haufen Sand im Ozean. Denn wenn Wasser und glutflüssiges Magma in Kontakt kommen, gibt es heftige Explosionen, die das Magma zerfetzen. Surtsey förderte deshalb zunächst nur lockeres Material. Normalerweise haben Stürme und Wellen bei solchen Inseln leichtes Spiel.
It's one of the harshest environments in the ocean.
Surtsey liegt in einem der rauesten Meeresgebiete überhaupt. Deshalb waren die ersten Monate ein Kampf zwischen Vulkan und Ozean, weil jeder Strom einen Teil der Insel wieder abtrug. Doch der Ausbruch hielt an und nach 4,5 Monaten war Surtsey so groß, dass das Wasser das Magma nicht mehr erreichen konnte. Dadurch veränderte sich der Ausbruch. Lava begann zu fließen und zwar fast 3 Jahre lang.
And lava started to flow.
Erklärt Magnus Gudmundsson von der Universität von Island in Reykjavik. Zunächst bewahrten diese Lavaströme Surtsey davor, wieder im Meer zu verschwinden. Doch inzwischen ist ein zweiter Effekt viel wichtiger: die chemische Umwandlung des lockeren Materials aus der explosiven Phase in festes Gestein. Das geschieht, weil heißes Wasser im Inselkörper zirkuliert und dabei mit dem Material reagiert, also wegen der sogenannten Palagonetisierung.
Im Prinzip löst sich das Material auf und wird sofort wieder ausgefällt. Also das sieht dann so aus wie so ein rötlich-braunes Gel, was sich so um die Körner legt.
Und wenn dieses bräunliche Gel verwittert, entstehen Minerale, die einen natürlichen Zement zwischen den Körnern bilden, erklärt Simon Brause vom Geologischen Dienst Islands. Genau dieser Zement hält die Insel zusammen. Auf Surtsey läuft dieser Prozess sehr schnell ab. Das belegen Bohrkerne, die 1979 bzw. 2017 bei Bohrexpeditionen gezogen worden sind.
Ich habe mir die Bohrkerne angeschaut von 1979 zuerst und dann von der 2017er Expedition. Und ich habe eben geschaut bei den gleichen Tiefen, was hat sich konkret geändert, wie viel Zement ist jetzt drin. Die Palagonetisierung ist sehr, sehr stark. Man sieht einen sehr, sehr starken Unterschied, also mehrere Zehner-Volumen-Prozent Unterschied.
Diese Umwandlungsprozesse könnten ein Rätsel lösen, das sich mit der Bohrung vor 2 Jahren gestellt hat. Denn die geothermische Energie unter Surtsey ist immer noch sehr hoch. Die Messungen in dem alten Bohrloch von 1979 belegen, dass die Temperaturen nur langsam sinken, obwohl kühlendes Meerwasser durch Surtsey zirkuliert. Deshalb hatten Geologen vermutet, dass erstarrte Lava Surtsey sozusagen von unten her heizt. Doch bei den beiden neuen Bohrungen fanden sich keine Hinweise darauf.
Das heißt, wir können eigentlich nicht genau erklären, warum da noch so viel Wärme ist. Es könnte sein, dass ein Teil der Wärme einfach aus dieser Umwandlung, aus dieser chemischen Umwandlung in diesen Palagonit, also das ist praktisch dann dieser Zementprozess. Und man kennt es ja auch aus der Technik, wenn große Zementbauwerke gegossen werden, dass da auch Wasserkühlleitungen verlegt werden, damit die Prozesswärme, die da frei wird, die Struktur nicht schädigt.
Erklärt Bernd Zimanowski von der Universität Würzburg. Stimmt diese Theorie, erhält sich dieser Prozess vorerst selbst. Denn er läuft ab, solange die Temperaturen hoch genug sind und die Hitze entsteht durch die chemischen Umwandlungsprozesse. Ein Perpetuum mobile ist es allerdings nicht, denn die Temperaturen sinken. Das Meer wird also siegen in vielleicht 200 Jahren.
aus Meerschaum und aus Lava geboren. Dagmar Röhrlich war das über die Vulkaninsel Surtsey. Antibiotika galten einst als eine übermächtige Waffe im Kampf gegen krankmachende Bakterien. Aber mittlerweile ist diese Waffe stumpf geworden, denn immer mehr Mikroben werden unempfindlich, werden resistent gegen die Wirkstoffe. Und das ist ein ganz natürlicher Vorgang, sozusagen die Evolution bei der Arbeit. Denn durch eine Veränderung ihres Erbguts gelingt es den Bakterien, sich an den Selektionsdruck anzupassen, der durch die Arzneimittel entsteht. Scheint es daher nicht geboten, auch evolutionäre Prinzipien zu berücksichtigen, um der Antibiotikakrise zu entkommen? Diese Frage wurde Ende der vergangenen Woche diskutiert auf einem Symposium des Forschungszentrums Kiel Evolution Center. Mit einem der Organisatoren habe ich gesprochen, mit Professor Hinrich Schulenburg. Von ihm wollte ich wissen, ob man in der Klinik die Evolutionsbiologie zu lange vernachlässigt hat.
Das hat man im Großen und Ganzen, da man lange davon ausgegangen ist, dass Resistenzen nicht ganz so schnell evolvieren können im Patienten oder auch in der Klinik. Mittlerweile wissen wir, dass das doch der Fall ist und wir deswegen Evolution mit berücksichtigen müssen.
Und welche Ansätze gibt es denn da, um Krankenhauskeime auszutricksen, sodass sie eben weniger schnell resistent werden?
Es ist eigentlich eine Erkenntnis der letzten Jahre, dass wir besser verstehen, welche Tricks wir anwenden könnten. Besonders vielversprechend sind zum Beispiel sogenannte Trade-offs. Eine Resistenz kommt häufig mit Kosten einher und diese Kosten können wir ausnutzen. Ich kann das anders illustrieren. Ich kann mir den Geldbeutel vorstellen, den ich habe. Und wenn ich jetzt den Geldbeutel so einsetze, dass ich viel, keine Ahnung, in Autos investiere oder Fahrzeuge, Fahrräder, was auch immer, dann habe ich automatisch weniger Geld für andere Sachen und kann mir weniger Kleidung kaufen. Das heißt, die Ressourcen sind begrenzt oder die Möglichkeiten sind begrenzt. Und wenn ich in eine Richtung viel investiere, habe ich auf einer anderen Seite weniger Möglichkeiten. Und das sind Zwänge, die ich in der Natur und auch bei Krankheitskeimen immer wieder finde. Und wenn ich diese verstehe, kann ich potenziell sie ausnutzen, um auch Behandlungstherapien effizienter zu machen.
Das heißt, die Bakterien würden nicht in Autos oder Kleidung investieren, sondern in verschiedene Abwehrmechanismen gegenüber antibiotischen Wirkstoffen.
Genau, das ist da eigentlich die Analogie und die Parallele, die wir besser verstehen wollen, die wir zum Teil im Labor auch schon sehr gut verstehen und wo ich sehr großes Potenzial sehe, dass wir sie ausnutzen können, um Therapien mit vorhandenen Antibiotika effizienter zu machen.
Wie würde das denn ganz konkret aussehen?
Ganz konkret, es gibt also einen Trade-off, der vor kurzem wiederentdeckt wurde, der dazu führt, dass wenn Krankheitskeime resistent gegen Antibiotikum A werden, dass sie dann gleichzeitig empfindlicher gegen Antibiotikum B werden. Und das ist natürlich ein Aspekt, den wir jetzt nutzen können, indem wir erst mit A behandeln und danach das Antibiotikum B einsetzen. Und dies ist wiederum auch ein Aspekt, der bisher so in der Behandlung im Klinikum nicht berücksichtigt wurde.
Das bedeutet ja auch einen gewissen größeren Aufwand dann für die behandelnden Ärzte.
Zum Teil. Der Aufwand wird größer, eigentlich im Vorhinein, um zu verstehen, welche Trade-offs, das heißt, welche Kosten es wirklich gibt. Aber wenn dieses Wissen vorhanden ist, kann das auch relativ einfach sein, indem man schlichtweg wechselt. Wir sehen in unseren Laborexperimenten, dass es immer bestimmte Gruppen an Antibiotika gibt, die diese Kosten verursachen, sodass man relativ gut vorhersagen kann, wie man zu wechseln hat.
Was hat denn Ihrer Meinung nach oberste Priorität, dass wir neue antibiotische Wirkstoffe finden, aus denen dann Medikamente werden können, oder dass wir die Antibiotika, die uns zur Verfügung stehen, besser nutzen, eben in einer Kombination aus zwei Präparaten?
Wir müssen beides tun. Wir brauchen definitiv neue Antibiotika, da wir halt sehen, dass einige Krankheitskeime resistent gegen alle vorhandenen Antibiotika sind. Aber gleichzeitig müssen wir auch unbedingt investieren, die vorhandenen Antibiotika besser zu nutzen. Da wurde in der Vergangenheit zu wenig getan und da können wir deutlich mehr erreichen, wenn wir Evolutionsprinzipien berücksichtigen.
Sagt Hinrich Schulenburg von der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Windkraftanlagen liefern in Deutschland zurzeit so viel Energie wie nie zuvor. Doch ihr Ausbau stockt. Sollte allein die Windkraft alle noch bestehenden Kohlekraftwerke ersetzen, müssten jedoch deutlich mehr Turbinen errichtet werden. Oder die Leistung der bestehenden Anlagen müsste erhöht werden. Repowering nennt sich das. Forschende aus Nordhessen wollen nun die Schwelle von 10 Megawatt überschreiten mit einem neuartigen Konstruktionsprinzip. Eine Demonstrationsanlage steht in Fuldatal bei Kassel. Ines Rutschmann hat sie sich für uns angesehen.
Windturbinen sind über die Jahre größer und leistungsfähiger geworden. Aber damit haben sie auch an Gewicht zugelegt. Mehr als 100 Tonnen wiegt oftmals allein die Technik im Maschinenhaus auf der Turmspitze. Je schwerer sie ist, desto massiver müssen auch Turm und Fundament sein. Und desto aufwendiger werden Transport und Installation der gesamten Windkraftanlage. Das treibt die Kosten nach oben.
Heute werden 6-Megawatt-Anlagen serienmäßig produziert. Aber der nächste Schritt, eben hin zu 10 Megawatt oder 12 Megawatt Anlagen, den kann man eben nicht mehr anhand von bisherigen Konzepten gehen, weil das einfach zu viel zu großen Massen führen würde für diese Generatoren und für die gesamten Windenergieanlagen. Also war unsere Idee, wenn wir jetzt den Preis von Strom aus Wind weiter reduzieren wollen und dafür größere Anlagenleistungen brauchen, dann müssen wir die anders bauen als bisher.
Sagt Bernd Ponig. Er gehört zu einer Gruppe von Forschern, die am Fraunhofer Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik in Kassel eine neue getriebelose Anlage testen. Ein fast 2 Meter hoher Generator steht in einer Halle nahe Kassel. Ein Motor dreht ihn über eine Welle. Auf den ersten Blick erscheint nichts ungewöhnlich an diesem Ringgenerator. 12 Spulen sind auf einer recht flachen Scheibe nebeneinander im Kreis angeordnet. Auf einem beweglichen Ring um die Scheibe herum befinden sich 12 Permanentmagnete. Dreht sich der Ring mit den Magneten, wird in den Spulen Strom erzeugt. Turbinen, in denen ein Ringgenerator mit Permanentmagneten direkt angetrieben wird, gibt es seit einigen Jahren am Markt. Die Anlagen laufen zuverlässig und wartungsarm. Auf dieses Konzept setzen auch die Kasseler Forscher. Allerdings mit einem Generator, der etwa 30% leichter ist und über mehr Leistung verfügt, nämlich 10 Megawatt. Um diese Leistung zu erreichen, muss der Generator allerdings noch größer als bislang üblich gebaut werden, erklärt Bernd Ponig. 15 Meter im Durchmesser, etwa die doppelte Länge eines Fußballtors.
Zum Zweiten muss man dann aber, um diesen größeren Generator auch konstruktiv steif aufzuführen, auch in dieser gesamten Konstruktion des Generators konsequent auf Leichtbau setzen. Das heißt, intelligente Strukturen schaffen, mit leichten Materialien arbeiten.
Dazu wandten sich die Fraunhofer Forscher an Siemens. Der Technologiekonzern konstruierte den Generator für den Teststand. Er zeichnet sich einmal durch einen winzigen Abstand zwischen statischem und rotierendem Teil aus. Dies trägt auch zur hohen Leistung der Anlage bei und erlaubt obendrein, dass die Magnete kleiner ausfallen können. Das spart Gewicht und Kosten. Zum anderen sind in den Generator Speichen eingearbeitet. Wie bei einem Fahrrad laufen sie vom Mittelpunkt bis zu den Rändern und stabilisieren den Generator in sich. So ist er vergleichsweise leicht und doch stabil.
Es ist natürlich auch so, dass je leichter ich eine Konstruktion mache, je mehr ich versuche, Masse in der Struktur zu sparen, umso schwingungsanfälliger wird sie auch.
Sagt Bernd Ponig. Das könnte dazu führen, dass eine Windböe den drehenden und den statischen Teil des Generators gegeneinander kippen lässt. Ein weiterer Kniff soll dies verhindern. Der Generator wird im Betrieb elektronisch geregelt. Dazu ist er wie eine Uhr in 12 gleich große Segmente geteilt. An jedem einzelnen hängt ein Stromrichter, der die erzeugte Energie wandelt, aber noch weit mehr kann.
Durch den speziellen Aufbau des Generators, der segmentiert ist, haben wir die Möglichkeiten, auch an verschiedenen Stellen einzugreifen mit den Stromrichtern. Unter anderem können wir damit Vibrationsdämpfungen realisieren, um die Lebensdauer der Maschine zu erhöhen.
Sagt Axel Seibel, ebenfalls vom Fraunhofer Institut. Dass diese aktive Dämpfung funktioniert, haben erste Tests gezeigt. Einzelne Segmente des Generators lassen sich über ihre Umrichter auch abschalten. Sinnvoll ist das beispielsweise an Tagen mit schwachem oder mäßig starkem Wind. Die noch aktiven Umrichter wären dann besser ausgelastet und könnten den Strom effizienter wandeln. Die Forscher erwarten, dass das den Wirkungsgrad des ganzen Kraftwerks erhöht.
Mit weniger Masse zu mehr Leistung. Ein Beitrag von Ines Rutschmann war das. Wer plötzlich auf seiner Haut eine krankhafte Stelle entdeckt, der geht nicht unbedingt gleich zum Arzt, auch wenn das Risiko besteht, dass es sich um eine schwerwiegende Krankheit handelt. Den Gang in die Praxis scheuen viele Betroffene vor allem dann, wenn sich die Entzündung im Intimbereich befindet. Seit der Lockerung des Fernbehandlungsverbots könnte die Telemedizin nun Abhilfe schaffen. In diese Lücke stößt die App Intimarzt. Worum es geht, berichtet Michael Stang.
Bei vielen medizinischen Problemen fragen Patienten heute nicht mehr als erstes ihren Arzt oder Apotheker, sondern das Internet.
Wir haben in der Praxis die Erfahrung gemacht, dass viele Patienten ihre Symptome erstmal googeln und dann irgendwelche Eigenbehandlungen starten, die oftmals überhaupt nicht zielführend sind, sondern im Gegenteil das Problem verschlimmern können.
Titus Brinker will das ändern. Der Mediziner leitet in Heidelberg am Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen die App-Entwicklung. Dort hat er eine Anwendung entwickelt, mit der Patienten eine Erkrankung im Intimbereich untersuchen lassen können, anonym, ohne Praxistermin. Dafür müssen bei der App Intimarzt 3 Fotos eingefügt werden, eine Übersichtsaufnahme und 2 Nahaufnahmen aus unterschiedlichen Winkeln. Dann gibt es eine Anamnese, Fragen zum Geschlecht und Alter, zudem eine Beschreibung der betroffenen Stelle. Nach dem Abschicken der Anfrage erhalten die Patienten in spätestens 48 Stunden die Rückmeldung eines Facharztes, meist per Push-Nachricht. Einer der Fachärzte ist Benjamin Durani.
Wir kriegen eigentlich zum großen Teil tatsächlich Genitalbilder von den Männern.
Frauen scheinen durch gynäkologische Vorsorgeuntersuchungen eine regelmäßige Betreuung zu erfahren und verfügen offenbar über eine geringere Hemmschwelle, eine Praxis aufzusuchen. Seit die App von der Landesärztekammer Baden-Württemberg genehmigt wurde und seit Ende 2018 verfügbar ist, hat der Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten in Heidelberg rund 300 Fälle begutachtet.
Häufig sind es entzündliche Reaktionen, wir sehen Herpesreaktionen, also virale Infektionen, wir sehen bakterielle Infektionen, wir haben auch manchmal Hautkrebserkrankungen, die wir sehen, wie zum Beispiel, ich hatte ein Melanom am Penisstamm, das bestand da auch schon relativ lange, hat der Patient sich nicht getraut, irgendjemand zu zeigen, den kommt man dann direkt sozusagen per Anweisung zum Doktor schicken, wir hoffen dann natürlich, dass er das entsprechend auch gemacht hat. Feigwarzen, also Geschlechtserkrankungen, die übertragbar sind, sind ein großes Thema, gerade bei den Männern.
In bis zu 80% der Fälle kann das Problem mit frei verkäuflichen Medikamenten gelöst werden. Ein vollständiger Ersatz des Arztbesuches ist die App jedoch nicht. Die Auflagen für die Anwendungen sind hoch. Das betrifft den Datenschutz, zudem werden die Diagnosen extern überprüft. Mitmachen dürfen nur Fachärzte für Haut- und Geschlechtserkrankungen, die mindestens 10 Jahre Praxiserfahrung aufweisen. Deswegen darf der Entwickler der App, Titus Brinker, nicht begutachten, weil er seine Facharztausbildung noch nicht abgeschlossen hat. Das Angebot werde den ersten Erfahrungen nach gut angenommen.
Also solche Patienten hatten wir in der App schon drin, wo man quasi diese Krebsvorstufen sieht und konnten denen quasi sagen, gehen Sie, sonst wächst es. Und haben quasi da schon viel retten können und auch wirklich schon viele Schicksale retten können, weil die Leute kommen halt wirklich sonst einfach nicht.
Anonyme Hilfe vom Facharzt, eine App berät bei Hautveränderungen im Intimbereich. Und um Intimität geht es auch in unserem Blick in die Forschung, die Wissenschaftsmeldungen heute mit Piotr Heller.
Berliner Forscher haben Senioren zu deren Sexualität befragt. Die Daten der über 1500 Senioren verglichen sie dann mit Befragungen von knapp 500 jungen Erwachsenen. Im Magazin Psychology and Aging kommen sie zu dem Schluss, dass die Älteren im Schnitt weniger sexuell aktiv sind und weniger sexuelle Gedanken haben als junge Menschen. Dabei gibt es aber große Unterschiede bei den Senioren. So gab fast ein Drittel von ihnen mehr sexuelle Aktivität zu Protokoll als der durchschnittliche 20- bis 30-Jährige. Insgesamt spielten psychosoziale Faktoren, wie etwa die Zufriedenheit in der Beziehung, eine große Rolle bei der sexuellen Aktivität der Senioren. Das Alter und das Geschlecht wiederum hatten starken Einfluss auf die Häufigkeit sexueller Gedanken.
Ein schlanker Algorithmus hilft Drohnen beim Segelflug.
Damit autonome Segelflugzeuge möglichst lange fliegen, müssen sie sich von warmen Lüften in die Höhe tragen lassen, in etwa so wie große Vögel das tun. Es gibt bereits Algorithmen, die den Segeldrohnen den dafür richtigen Weg in den aufsteigenden Luftmassen zeigen. Jedoch brauchen die vergleichsweise viel Speicher und Rechenleistung. Ein Forscher der US-Marine hat nun einen Algorithmus zum Patent angemeldet, der auf sparsamen Mikroprozessoren laufen kann. Mit der Technologie ließe sich etwa autonome, solarbetriebene Segelflugzeuge bauen, die lange Zeit in der Luft bleiben können.
Zwei Forscher rufen zum Naturschutz im All auf.
Bei den beiden handelt es sich um einen US-Astrophysiker und einen britischen Theologen. Im Fachblatt Acta Astronautica plädieren sie dafür, 85% des Sonnensystems zu schützen und den Rohstoffabbau dort zu verbieten. Schon in den nächsten Jahrzehnten könnte es die ersten Missionen geben, die Eisen, Wasser, Treibstoffkomponenten oder andere Rohstoffe in unserem Sonnensystem abbauen. Bei einem exponentiellen Wirtschaftswachstum von 3,5% pro Jahr wäre ein Achtel der verfügbaren Rohstoffe nach 400 Jahren aufgebraucht, rechnen die beiden vor. Der Rest wäre bei derartigem Wachstum dann nach weiteren 60 Jahren leergefegt.
Eine Alzheimer-Therapie aus Jülich kann auf Wirksamkeit getestet werden.
In einer sogenannten Phase-1-Studie haben Mediziner gezeigt, dass das am Forschungszentrum Jülich entwickelte Präparat verträglich ist. Das berichtet das Forschungszentrum in einer Pressemitteilung. Als nächstes kann die Wirksamkeit des Stoffes bei Menschen untersucht werden. Bisher haben sich viele Therapieansätze für Alzheimer als wirkungslos erwiesen. Sie setzten darauf, die Entstehung sogenannter A-Beta-Monomere zu hemmen. Aus diesen Eiweißen entstehen Ablagerungen, die im Verdacht stehen, Alzheimer zu verursachen. Der Ansatz aus Jülich greift etwas später und verhindert, dass sich mehrere A-Beta-Monomere zu längeren Molekülketten zusammensetzen und so Ablagerungen entstehen.
Ein Computerprogramm soll Schützen orten.
Soldaten nutzen heutzutage ausgeklügelte Systeme zum Gehörschutz. Mit kleinen Mikrofonen und Lautsprechern blenden diese Systeme Lärm aus, ermöglichen aber die Kommunikation untereinander. Jedoch können die Soldaten durch den Gehörschutz im Fall eines Beschusses nicht wahrnehmen, aus welcher Richtung der Angriff kommt. Ein französischer Forscher hat heute auf einem Treffen der amerikanischen Gesellschaft für Akustik eine mögliche Lösung für dieses Problem präsentiert. Es handelt sich um ein Computerprogramm, das die vom Gehörschutz aufgezeichneten Schussgeräusche nutzt, um zu berechnen, wo der Schütze stehen könnte. Diese Informationen kann dem Soldaten auf einem Bildschirm angezeigt werden. Das System funktioniert prinzipiell, muss aber für einen echten Einsatz noch verbessert und getestet werden.
Leise Intensivstationen helfen Neugeborenen.
US-Forscher haben mit verschiedenen Intensivstationen für Neugeborene Regeln ausgearbeitet, um Lärm zu vermeiden. Dann haben sie untersucht, wie sich das auf die Gesundheit der kleinen Patienten auswirkte. Wie sie auf einem Treffen der amerikanischen Gesellschaft für Akustik berichten, zeigten die Neugeborenen bessere Herzwerte, wenn sie in den Intensivstationen leise zugingen.
Sternzeit, 13. Mai. Bernd das Brot und himmlische Lebenshilfe. Manche Fernsehkanäle bieten vor allem nachts astrologische Beratung an. Sogenannte Astro-Hotlines liefern vermeintlich gute, vor allem aber kostspielige Ratschläge für das Leben, angeblich inspiriert von himmlischen Konstellationen. Der Kinderkanal von ARD und ZDF zeigt nachts, wenn junge Menschen schlafen sollten, eine ebenso amüsante wie lehrreiche Parodie dieses Abkassierens im Namen der Sterne. Bernd das Brot, einer der Protagonisten des Kinderkanals, antwortet auf der Kika Late Night Astro Hotline auf Fragen einer fingierten Anruferin. Im Hintergrund steht über einer hektisch rotierenden Erdkugel: Fragen Sie Sonne, Brot und Sterne. Am unteren Bildrand läuft folgender Text: Ihr Medium Bernd das Brot enthüllt Unglaubliches aus dem Reich des unendlichen Weltalls. Ihr Aszendent steht in einem günstigen Haus, am Stadtrand mit Garten und Hund. Die Puppe in Form eines Kastenbrots bescheinigt der Anruferin, die wissen möchte, wie es um ihre Zukunft steht: Ich weiß, dass es in nächster Zukunft zu erheblichen finanziellen Einbußen kommt, wenn du weiter diese sauteure Hotline anrufst. Auf die Nachfrage, was genau die Sterne sagen, verzweifelt Bernd das Brot. Die Sterne? Wenn sie nicht nur unbelebte Gasriesen wären, die Millionen von Lichtjahren weit weg sind, würden sie sagen, Gnampf. Der Kika liefert nachts ein paar grundlegende Astronomieinformationen und macht klar, was von Sterndeuterei zu halten ist, nämlich nichts. Und das gilt für alle Menschen, egal ob jung oder alt.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten folgt hier Wirtschaft und Gesellschaft.